Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ich möchte zu Beginn dieser Predigt kurz beten. Das mache ich normalerweise eher selten, aber heute habe ich es einfach nötig. Der Text heute ist, glaube ich, einer der herausforderndsten Texte, über die ich bisher gepredigt habe. Wir haben ihn eben schon in der Lesung gehört. Und deshalb lade ich euch ein, einfach selber auch kurz still zu werden. Herr, ich bete, dass du mit dieser Predigt Menschen näher zu dir bringst. Lass die Menschen die Botschaft hören, die für sie persönlich bestimmt ist. Danke, dass du ein guter Gott bist, der alles für uns aufgegeben hat, der uns liebt und rettet. Heiliger Geist, sprich du in die Herzen der Menschen und stärke unseren Glauben. Amen. Ja, liebe Gemeinde, was soll ich sagen? Dieser Text ist eine Zumutung für den Leser oder Hörer und auch für den Prediger. Bei dieser Geschichte wird das eigene Gottesbild sehr herausgefordert. Zumindest ging es mir so. Mich würde ehrlich gesagt einfach interessieren, wem von euch geht's auch so? Vielleicht könnt ihr einfach kurz eure Hand heben, wer sagt, boah, dieser Text ist echt nicht leicht für mich. Danke. Das freut mich, dass ich da nicht alleine bin. Es werden gleich zwei Untaten eigentlich in dieser Geschichte geschildert. Zum einen haben wir das Bild eines Gottes, der sich ja scheinbar einen Spaß draus macht, mit seinen Geschöpfen zu spielen. Ein Gott, der grausam mit den Gefühlen von Eltern spielt. Und wir haben einen fanatischen, religiösen Freak, der so gehorsam diesem Gott zu sein scheint, dass er alle Menschlichkeit und Liebe aus seinem Leben verbannt. Da kann es einen schon mal gruseln. Und doch ist diese Geschichte Teil der Heiligen Schrift. Ja, sie ist sogar ein ganz zentraler Teil der Geschichte von Gottes Volk und damit auch von uns als Christen. Ich möchte gleich von Anfang an sagen, ich werde diese ganze Spannung nicht auflösen können. Es bleiben Fragen offen. Ich habe vielleicht die ein oder andere Erkenntnis in der Vorbereitung gewonnen, aber ich muss auch sagen, ich kämpfe immer noch mit diesem Text und wie ich ihn mit meinem Gottesbild vereinbaren kann. Aber ich denke, das ist einfach der Charakter dieser Geschichte. Diese Geschichte ist aufgeladen mit Spannung. Wir werden konfrontiert mit der Kombination aus Religion, Gewalt und blinden Gehorsam. Und gleichzeitig ist es die Geschichte von großem Vertrauen und von erneuter Verheißung. Und es passiert an einem Ort, an dem Abraham sagt oder den Abraham nennt, der Herr sieht. Wie passt es zusammen? Ich glaube, diese Geschichte gibt nur Sinn, wenn man sie von ihrem Ende her liest oder betrachtet. Wenn man weiß, wie diese Geschichte ausgeht, dann verändert das den Blick auf die Ereignisse. Als Predigttext für heute ist 1. Mose 22, 1-14 angegeben. Die Verse 15-19 stehen in Klammern. Und doch glaube ich, dass sie der Aussichtspunkt sein müssen, von dem man auf diese Geschichte schaut. In den Versen 15-19 bekräftigt Gott nochmal seine Verheißung gegenüber Abraham und auch gegenüber Isaak. Es ist diese gute Verheißung, bei der es darum geht, Leben zu schaffen und Segen für die Menschen zu sein. Es ist diese Verheißung, die die Basis sein muss für eine Interpretation dieses Textes. Und auch wenn ich gerade gesagt habe, man muss den Text von hinten lesen, gehe ich ihn trotzdem von vorne Stück für Stück durch mit euch. Aber wir haben ja den Text schon gehört, ihr wisst, wie es ausgeht. Ich möchte mit euch diesen Text nochmal genauer anschauen und ein paar Gedanken aufgreifen. Ich habe mir drei Themen rausgesucht. Zum einen die Sache mit der Versuchung, dann der Glaube Abrahams und schließlich der Wille Gottes. Zuerst die Sache mit der Versuchung. Ich lese den Anfang der Geschichte nochmal vor, diesmal aus einer anderen Übersetzung, aus der Elberfelder. Da heißt es, und es geschah nach diesen Dingen, da stellte Gott den Abraham auf die Probe. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria, und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Eine ziemlich krasse Ansage. Gott spricht Abraham direkt an und sagt ihm: Nimm deinen Sohn, nicht irgendeinen Sohn, deinen einzigen Sohn. Und um es dir besonders schwer zu machen, ich weiß, wie lieb du ihn hast. Geh hin und töte ihn für mich. Wir wollen uns gleich Abrahams Reaktion anschauen, aber zuerst ein Wort zu diesem allerersten Satz. Da stellt Gott Abraham auf die Probe. Gott prüft Abraham. Luther übersetzt es mit in Versuchung führen. Ich finde aber auf die Probe stellen eine bessere Übersetzung. Denn mit Versuchung verbinde ich persönlich sowas wie eine Falle stellen. Und das sehe ich in diesem Text nicht. Ich glaube nicht, dass Gott ihm gemein eine Falle stellt, sondern er stellt ihn vor eine Entscheidung. Er führt ihn nicht hinterlistig an seinen schwachen Punkt, sondern er sagt ihm geradeaus, worum es geht. Nun ist das jetzt mit der Versuchung oder mit der Prüfung so eine Sache. Stellt Gott uns auf die Probe? Ich weiß nicht, wie du diese Frage beantworten würdest. Ich persönlich tue mir sehr schwer, eine Antwort darauf zu finden. Vor einiger Zeit stand mal in der Diskussion, die Übersetzung des Vaterunsers anzupassen. Da gibt es ja die Zeile: Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und über diese Zeile ist eine Diskussion entbrannt, ob tatsächlich Gott es ist, der uns aktiv versucht, um unseren Glauben zu prüfen zum Beispiel, oder ob er uns nicht zumutet, in Versuchung zu kommen, aber ob er tatsächlich derjenige ist, der uns aktiv in die Versuchung führt. Und als alternativer Vorschlag kam dann, glaube ich, sogar von Papst Franziskus die Formulierung: Und führe uns in der Versuchung. Also nicht und führe uns nicht in Versuchung, sondern führe uns in der Versuchung. Nun, unser Text hier ist ziemlich eindeutig. Gott stellt Abraham auf die Probe. Also muss es irgendwie von Gottes Seite aktiv gewollt worden sein. Und gleichzeitig glaube ich nicht, dass Gott jemand ist, der mit uns Menschen Spielchen spielt. Wie gesagt, ich kann diese Spannung nicht ganz auflösen zwischen dem liebenden Gott, der uns schon auswendig kennt, besser als wir selber, und dem Umstand, dass er wohl uns aktiv in schwierige Situationen hineinbringt oder eben zumindest zulässt. Ich glaube, dass wir diesen Gegensatz nicht auflösen können. Das ist wie die Frage nach dem Leid und dem Sinn des Leides. Wir können unsere Vorstellung von dem, wie Gott sein sollte, in unseren Gedanken und wie Gott tatsächlich ist, in unseren Erfahrungen und wie wir es in der Schrift lesen, nicht immer miteinander vereinbaren. Ich kann nur mutmaßen über die Gründe Gottes, warum er hier Abraham versucht. Aber ich möchte euch meinen Vorschlag, dieser Spannung zumindest ein bisschen zu begegnen, einmal versuchen zu erklären. Ich glaube nicht, dass Gott Abraham nochmal testen wollte oder er sich nicht sicher war, ob er mit Abraham tatsächlich den Richtigen ausgewählt hat. Ich glaube, Gott wusste, wie Abraham sich entscheiden würde. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Prüfung den Glauben von Abraham noch viel mehr gefestigt hat im Nachhinein. Abraham wusste danach, Gott meint seine Verheißung ernst. Das, was Gott ihm verheißen hat, stimmt wirklich. Vielleicht musste er so eine Erfahrung machen. Ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, dass die Frucht dieser Prüfung für Abraham eine gute Frucht war. Wie gesagt, die Frage, ob Gott und auf welche Weise er uns Menschen tatsächlich aktiv auf die Probe stellt oder unseren Glauben auf die Probe stellt, kann ich nicht beantworten. Und eine Sache ist mir nochmal wichtig zu sagen. Wenn du in einer schwierigen Zeit bist, viel Leid erlebst, dich auf die Probe gestellt fühlst, dann ist das keine gesunde Sichtweise für deine Situation im Moment, für dich. Das ist auch nichts, was wir Christen unseren leidenden Geschwistern sagen sollten, vielleicht selbst in bester Absicht. Aber zu jemandem zu gehen, der jemanden verloren hat, der in einer Ehekrise steckt, der mit seinem Glauben zweifelnd, und zu sagen, naja, Gott stellt dich gerade auf die Probe, also halte besser durch, das ist der pure Spott. Und es ist überhaupt nicht das, was die Menschen in dieser Situation in dem Moment brauchen. In dieser Situation ist der Vorschlag vom Papst vielleicht die bessere Botschaft an die Menschen. Gott ist mit dir im Leid, in der Prüfung. Ich finde Abrahams Reaktion ganz am Ende unseres Predigttextes einen heilsamen Blick auf die entfaltete Geschichte. Abraham nennt den Ort, an dem diese Prüfung für ihn vonstatten gegangen ist, der Herr sieht. Das ist das, was Abraham im Nachhinein über dieses Erlebnis sagt. Und ich glaube, dass das ist, was die Menschen erleben sollen, wenn sie selber im Leid stecken. Ja. Ich verstehe es leider nicht so. Das ist auch eine gute Frage. Wir kommen gleich noch auf die Perspektive von Abraham. Und ich weiß nicht, wie es Isaak in dem Moment geht oder wie er das Ereignis rückblickend beschreiben würde. Darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht, aber das ist auf jeden Fall was Spannendes, wo man nochmal drüber nachdenken kann. Stimmt. Aber ich glaube, genau, dass die Perspektive von Abraham im Nachhinein eine ist, die sagt, dieses Erlebnis war glaubensstärkend für ihn. Eine Erkenntnis, dass eine gewisse Zeit eine wirkliche Prüfung vielleicht auch für den eigenen Glauben war, kann ermutigend sein. Aber nicht in dieser Zeit. In einer Zeit der Prüfung sollen Menschen merken, Gott ist bei ihnen und er sieht sie in ihrem Leid, in der Herausforderung. Zum zweiten Thema, der Glaube Abrahams. Abraham wird ja oft als großes Glaubensvorbild genannt. Nicht nur von uns heute, sondern auch in der Bibel finden wir ihn immer wieder als Glaubensvorbild. Paulus bringt es auf mehrfache Weise zur Sprache zum Beispiel. Und das alles zu Recht. Abraham hat Gott total vertraut. Er ist aus seinem Heimatland gegangen, hat seinen Stamm verlassen, um Gottes Verheißung zu folgen. Abraham hat Gott geglaubt, dass er ihm vertrauen kann und dass er gute Absichten mit Abraham und seiner Familie hat. In unserer Geschichte scheint es auf den ersten Blick so, als ob dieses Vertrauen bei Abraham umgeschlagen hätte in einen blinden, fanatischen Gehorsam. Die Aufforderung Gottes macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Sie wäre eigentlich der Beweis, dass man Gott nicht vertrauen kann. Gott hatte Abraham versprochen, dass aus seinem Sohn ein großes Volk hervorgehen wird. Isaak soll Vater vieler Völker werden, genau wie Abraham. Das ist dieses ursprüngliche Vertrauen, das Abraham so oft angerechnet wird. Und jetzt soll dieser gleiche Gott sagen, töte deinen Sohn, auf dem diese Verheißung liegt. Spätestens jetzt müsste Abraham sich denken, der Gott, dem ich vertraut habe, der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Wie kann das Sinn ergeben? Aber seine Reaktion ist anders. Und ich glaube nicht, dass es blinder Gottesgehorsam ist, der Abraham dazu bringt, Folgendes zu tun. Ich lese nochmal aus unserem Predigtwort. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand. Und die beiden gingen miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater. Und Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und die beiden gingen miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich im Gestrüpp mit seinen Hörnern hängen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Daher sagt man noch heute auf dem Berge, da der Herr sich sehen lässt. Diesen Abschnitt lohnt es sich, glaube ich, genauer anzuschauen. Daran kann man einige Dinge festmachen. Über manches kann man auch spekulieren, manches bleibt auch einfach offen. Aber eine Frage, die sich stellt für mich, ist, hat Abraham gelogen oder nicht? Abraham macht im Laufe dieses Abschnitts zwei Aussagen, die ein bisschen zweifelhaft sind. Ich möchte die Aussagen kurz einzeln erwähnen und dann zwei verschiedene Theorien dazu erklären. Die erste Aussage tätigt Abraham gegenüber den beiden Knechten, die mitgekommen sind. Er sagt, ich und der Knabe, wir gehen auf den Berg und wenn wir fertig sind mit Anbeten, dann kommen wir wieder zurück. Die zweite Aussage tätigt Abraham gegenüber seinem Sohn. Isaak fragt ihn nach dem Opfertier und Abraham antwortet, Gott wird sich ein Schaf zum Brandopfer ausersehen. Für mich stellt sich die Frage, was hat Abraham gedacht? Von der einen Seite betrachtet könnte man sagen, Abraham war davon überzeugt, dass er Isaak töten wird. Aber er wollte nicht, dass seine Männer oder Isaak selbst ihm da einen Strich durch die Rechnung machen und Isaak davonläuft oder die Männer ihn beschützen. Deshalb lügt er einfach. Ich meine, weit hergeholt finde ich diesen Gedanken nicht wirklich. So habe ich die Geschichte bisher auch immer verstanden. Wie oft drehen wir manchmal ein bisschen an der Wahrheit, um uns das Leben leichter zu machen, damit die Dinge so laufen, wie wir es wollen. Das ist die eine Perspektive auf Abraham und seine Gedanken. Er denkt sich, na gut, Gott hat gefordert, dass ich meinen Sohn umbringe, also gehe ich hoch, töte ihn und auf dem Weg dahin erzähle ich vielleicht die ein oder andere Scheinwahrheit, damit nichts dazwischen kommt. Nun gibt es aber noch eine andere Perspektive und ich bin ehrlich gesagt erstaunt darüber, diese Perspektive nie wirklich in einer Predigt über diesen Text gehört zu haben. Und zwar, so meine Gegenthese vielleicht zu der ersten Perspektive, Abraham meint alles genau so, wie er es sagt. Er schwindelt nicht. Auch zu Isaak sagt er, was er in dem Moment denkt. Ich glaube, dass Abraham, als er sich von seinen Männern verabschiedet, tatsächlich der festen Überzeugung war, dass er zusammen mit Isaak wieder zurückkommen wird. Ich stelle mir das in etwa so vor, es ist jetzt nur ein Gedankenexperiment, ja, keine Auslegung der Schrift mit Wahrheitsanspruch oder Exegese oder weiß ich nicht, aber ich einfach mal so, dass wir uns die Gedanken von Abraham vorstellen. Die Predigt heute wird ein bisschen länger, aber es ist einfach ein wahnsinnig herausfordernder Text. Ich hoffe, ihr seid noch dabei. Genau, folgende Überlegung zu den Ereignissen. Abraham hört diesen Ruf, diesen Auftrag Gottes. Ja, geh hin auf den Berg, den ich dir zeigen werde, opfer deinen Sohn. Abraham weiß aber auch, dass Gott ihm diese Verheißung gegeben hat, dass er ein Vater vieler Völker sein wird. Und dass diese Verheißung auf seinem Sohn Isaak liegt. Und Abraham weiß auch, dass Tote keine Kinder zeugen können. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Jetzt ist Abraham in der schwierigen Lage, zum einen die Verheißung Gottes zu kennen und dieser wohl bedingungslos zu vertrauen mit dem, was er schon alles hingegeben hat dafür. Und zum anderen diesen Auftrag Gottes zu haben. Und in seiner Reaktion liegt, glaube ich, der entscheidende Punkt, warum Abraham als Glaubensvorbild so hoch geschätzt wird. Abraham weiß durch die Verheißung Gottes, dass sein Sohn leben wird und Kinder kriegen wird. Und gleichzeitig vertraut er Gott und seinem Ruf. Abraham macht sich auf den Weg, ohne zu wissen, wie Gott die Situation lösen wird. Aber er weiß, dass er Gott vertrauen kann und dass Gott einen Weg finden wird. Abraham, Isaak und die zwei Männer ziehen los und als sie an dem Berg sind, weiß Abraham, dass er zusammen mit Isaak wieder zurückkommen wird. Nur so kann sich die Verheißung Gottes erfüllen. Abraham weiß nicht, was oben auf diesem Berg passieren wird, aber er ist davon überzeugt, Isaak kommt lebend zurück. Daher die ehrliche Aussage, wir gehen hoch, beten an und kommen wieder runter. Auf dem Weg nach oben wird er von seinem Sohn angesprochen. Und auf die Frage, wo denn das Schaf zum Opfern wäre, gibt Abraham seinem Sohn einfach die Theorie, die er momentan im Kopf hat. Naja, Gott wird sich schon irgendwie um den Schaf kümmern. Und dann wird die Situation aber noch heißer. Abraham hört nichts von Gott. Es ist noch kein Schaf da. Also macht er weiter. Er vertraut ihm, dass er die Situation lösen wird. Als Isaak auf dem Altar liegt, haben wir keinen Dialog zwischen ihm und seinem Vater. Aber ich glaube, Abraham hatte folgende Gedanken. Selbst wenn ich Isaak töte, wird Gott an seiner Verheißung festhalten. Und es kann nur vonstatten gehen, wenn Isaak wieder auferweckt wird. Schließlich muss er weiterleben und Kinder kriegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Abraham diesen Gedanken hatte, dass wenn er bis zum Ende gehen muss und wirklich seinen Sohn tötet, dass Gott ihn wieder zum Leben auferweckt. Dass es kein blinder Gehorsam war, sondern er wusste, selbst wenn ich ihn jetzt töte, Gott erweckt ihn wieder. Es ist noch immer eine schreckliche Vorstellung, dass ein Vater bereit ist, sein Kind zu töten, weil Gott es ihm gesagt hat. Aber ich muss sagen, dieser Gedanke, Abraham war davon überzeugt, dass Isaak wieder zum Leben auferweckt werden würde, macht es zumindest ein bisschen erträglicher. Jetzt kann man dann sagen, ja gut, ein schöner Gedanke, aber steht ja nicht im Text. Ich sag, diese Theorie, was Abraham wohl gedacht haben mag in dem Moment, kommt nicht von mir. Und als ich das erste Mal diese Theorie gehört habe, dachte ich mir, ja, wäre ja schön, wenn es so wäre. Aber nirgendwo lesen wir davon, dass Abraham an Auferweckung glaubte. Zumindest nicht in diesem Text. Aber diese Theorie gibt es anscheinend schon sehr lange. Und es gibt mindestens eine weitere Person neben mir, die auch irgendwie von dieser Theorie überzeugt ist. Ich weiß nicht genau, wer diese Person ist, wir wissen es alle nicht, aber sie hat ein biblisches Buch geschrieben. Diese Person, von der ich rede, ist der Autor oder die Autorin des Hebräerbriefs. Und in dem Brief heißt es folgendermaßen: Um noch einmal auf Abraham zurückzukommen. Ich glaube, es ist Hebräer 11. Ich habe mir die Stelle leider nicht ganz notiert, aber ich kann nachher nochmal nachschauen. Um noch einmal auf Abraham zurückzukommen. Abraham brachte seinen Sohn Isaak als Opfer dar, wie Gott es, um ihn auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Aber hatten denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaak zu tun? Hatte Gott nicht zu ihm gesagt, durch Isaak gebe ich dir die Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe? Wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn, seinen einzigen Sohn, zu opfern? Der Grund dafür war sein Glaube. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken. Und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Stelle aus dem Hebräerbrief. Ich muss zugeben, ich habe diese Stelle so noch nie bewusst gelesen. Die war mir noch nie so klar. Und ich muss erstmal in der Studienbibel nachschlagen, ob hier nicht ein Übersetzer vielleicht ein bisschen zu viel in den Text hinein interpretiert hat, aber das ist tatsächlich, was da steht. Abraham war überzeugt, dass Gott von den Toten auferwecken kann. Und deswegen halte ich diese zweite Theorie für äußerst sinnvoll. Was Abraham in dieser Geschichte also auszeichnet, ist nicht sein Gehorsam um jeden Preis, vor keiner Brutalität zurückschreckend über Leichen gehend für Gott. Es ist keine gruselige Religiosität, sondern es ist das Vertrauen, dass Gott seine Zusagen halten wird und der Glaube daran, dass Gott Mittel zur Verfügung stehen, um diese Zusagen wahr werden zu lassen, unabhängig von dem, wie gerade der Weg ausschaut. Ich sage es nochmal, das, was Abraham hier auszeichnet, ist das Vertrauen, dass Gott seine Zusagen halten wird und der Glaube daran, dass Gott Mittel zur Verfügung stehen, um diese Zusagen wahr werden zu lassen. Unabhängig von dem, wie der Weg momentan ausschaut. Diese Sichtweise auf dem Text hat mir persönlich auf jeden Fall geholfen, damit ein bisschen Frieden zu schließen. Ich hoffe, einigen von euch kann es vielleicht auch helfen. Und schließlich, so auch der Titel dieser Predigt, der Wille Gottes. Ich lese noch den restlichen Abschnitt. Wir haben es gleich geschafft. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont, will ich dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten. Und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba, und Abraham blieb da selbst. Ich habe eingangs gesagt, diese letzten Verse unseres Predigtabschnitts sind der Aussichtspunkt, von dem man aus die Geschichte betrachten muss. Diese Verse bringen mein Gottesbild, das durch die vorherigen Ereignisse vielleicht ein bisschen ins Wanken geraten ist, wieder in die richtige Richtung. Mit diesen Worten erklärt Gott nochmal seine Absicht, seinen Willen gegenüber Abraham. Gott hat etwas Gutes mit ihm vor, ja sogar etwas sehr Gutes. Gott ist ein Gott, der die Menschen segnen will und ihnen Leben schenken will. Gottes Wille ist es, dass durch Abraham und seine Nachkommen, durch das Volk, das Gott sich dadurch auserwählt, alle Völker auf Erden gesegnet werden. Nur am Rande die Notiz, wir sind auch Teil dieses Volkes geworden. Diese Verheißung ist der Start von der großen Rettungsgeschichte Gottes gegenüber seiner Schöpfung und ganz besondere den Menschen. Und sie gipfelt in Jesus und hat bis heute noch Bestand. Gottes Wille ist Errettung. Er steht zu seinen Verheißungen, auch wenn es manchmal nicht danach aussieht. Gottes Wille ist Leben. Damit möchte ich schließen. Es ist eine Geschichte, die herausfordert. Es zeigt uns, nicht alles an Gott können wir verstehen. Etwas bleibt auch geheimnisvoll, fühlt sich vielleicht fern oder fremd an. Doch Gottes Absichten mit dieser Welt und mit dir und mir sind gute Absichten. Gott hat das, was er von Abraham gefordert hatte, später selbst erlebt. Auch er ist mit seinem Sohn einen Hügel hinaufgestiegen. Auch sein Sohn wurde festgebunden an Holz und sein Sohn wurde tatsächlich geopfert. Durch seinen Sohn geht diese Verheißung gegenüber Abraham in Erfüllung. Ein Segen für alle Völker dieser Erde. Auch diese Geschichte, auch die von Jesus, ist skandalös. Für die Juden ein Ärgernis, für die Griechen Unsinn, schreibt Paulus an die Korinther. Und doch ist es genau dieser Skandal, der uns vor der Macht des Todes bewahrt. Wir dürfen uns Gott anvertrauen, denn sein Wille für uns ist gut. Amen.